Reihe begonnen und es ist das Thema unten in dem grünen Balken, das ist letztes Mal eigentlich noch nicht so ganz durchgekommen, aber das sollte eigentlich uns die nächsten Wochen begleiten. Wie lebe ich in Gottes Familie? Es geht um Familienleben. Wir sind ja eine Familie im Herrn und wir haben einen Vater, unseren Vater im Himmel. Wir dürfen unser Vater im Himmel, unseren Vater im Himmel anbeten. Wir dürfen zu ihm reden, so wie wir das jetzt getan haben. Und das war auch letztes Mal die erste Botschaft, die uns der Samuel gegeben hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir dürfen mit Gott reden. Wow! Ist das nicht ein richtiges, großes Vorrecht? Wir dürfen mit Gott reden. Wir können, und er hört uns. Und wir können so kommen, wie wir sind, und dürfen mit ihm reden. Aber ich wollte eigentlich ein paar ganz allgemeine Dinge sagen. Habt ihr mal schon darüber nachgedacht, was es für eine Besonderheit ist, dass wir reden können überhaupt? Und dass wir auch hören können? Die Tiere, die haben auch irgendwelche Arten, wie sie miteinander kommunizieren. Aber so wie wir das als Menschen können, ist es einzigartig. Das ist göttlich. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen als Menschen und wir können deshalb reden. Und wenn ich jetzt so zu euch rede, könnt ihr mich hören und hoffentlich auch verstehen. Ich werde mich bemühen, dass ich deutlich rede und auch verständlich rede. Aber die Kommunikation, das Miteinander ins Gespräch kommen, die Vermittlung von Botschaften, das ist etwas, was göttlich ist. Und das ist meiner Meinung nach doch sehr interessant, dass wir das können, aber dass wir das auch mit Gott können. Wir haben letztes Mal vom Reden gesprochen. Ja? Wie redet Gott? Wie reden wir zu Gott? Ich komme halt schon durcheinander. Ja? Wie reden wir zu Gott? Das Gebet war das Thema und heute geht es ums Hören. Und mein Wunsch ist es, mein Anliegen ist es, dass wir ein Stück davon auch heute erleben, dass Gott ins Gespräch kommt mit mir und mit euch. Auch wir miteinander, aber hauptsächlich, dass Gott zu mir und zu dir redet. Das ist ein Wunder, das passiert. Und dass wir das auch hören. Hören, naja, wir hören mit den Ohren, aber nicht nur. Ja. Es geht um ein anderes Hören. Im Alten Testament gibt es diesen berühmten Vers, diese berühmte Aufforderung, höre Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und im Neuen Testament gibt es genauso oft das Thema vom Hören. Ich habe eine Stelle rausgenommen, wo Jesus sagt, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und es geht hier wahrlich nicht nur um das Hören mit den Ohren, sondern das Hören, das tiefer geht, auch mit dem Herzen. Mir fällt da jetzt eine Begebenheit oder eine Sache ein, die mir aus meiner Jugend, meine jüngste Schwester, die erzählt das heute noch gern, die war ziemlich rebellisch und die hat eine Strategie entwickelt, wie sie dem Reden der Eltern entkommt. Sie hat gesagt, nicht da rein und da raus, sondern gleich vorn vorbei, soll es gehen. Sie hat sich dem gar nicht gestellt, ja. Sie hat einfach reden lassen. Sowas ist nicht gemeint. Es geht eigentlich da hinein und nicht da raus, sondern weiter. Es soll in unser Inneres gehen, was Gott uns sagt. Aber bevor wir über das Hören nachdenken, möchte ich nochmal über das Reden Gottes was sagen. Dass Gott redet, ist eine Tatsache, die uns von der ersten Seite der Bibel an begegnet. Da steht es im 1. Mose, im Schöpfungsbericht, Gott sprach. Es werde Licht und es wurde Licht. Und dann steht im gleichen Vers noch, Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Gott sprach und es geschah. 11-mal im Schöpfungsbericht spricht Gott und 11-mal hat das maximale Konsequenzen. Wenn Gott etwas sagt, passiert etwas. Im Psalm 33 steht, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Das ist irgendwie so ein bisschen alte Sprache zwar, aber das ist so irgendwie eine Sache, an der wir festhalten können. Wenn Gott spricht, so geschieht was. Und wenn er es gebietet, so passiert's. Und das sehen wir im Schöpfungsbericht. Und das ist der große Kontrapunkt zu dem, was Götzen, menschengemachte Götter, nicht können. Die menschengemachten Götter sind stumm. Das sehen wir zum Beispiel in einem Vers aus dem Propheten Habakuk, der wird uns heute nochmal begegnen, der Habakuk. Was wird dann das Bild helfen? Das Bild, das sein Meister gebildet hat und das gegossene Bild, das da Lügen lehrt. Dennoch verlässt sich sein Meister, der das, den Götzenbild gemacht hat, obwohl er nur stumme Götzen macht. Stumme Götzen. Paulus greift diesen Begriff auch im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief auf. Ihr seid den stummen Götzen gefolgt. Jetzt aber folgt ihr dem Herrn. Und der redet. Stumme Götzen im Gegensatz zu Gott, der spricht. Und das Interessante ist, vom Anfang an der Bibel will Gott, dass wir kein Bild von ihm machen. Aber die Menschen machen Götzenbilder. Gott, der redet, versus einem menschengemachten Bild, das stumm ist. Was beten wir an? Dinge, die wir machen, die uns so wichtig scheinen, die Götzen dieser Welt oder Gott, der redet, den wir uns gar nicht richtig vorstellen können und von dem wir uns kein anzubetendes Bild machen sollen. Mir ist es wichtig geworden, dass Gott ein Gott des Wortes und nicht ein Gott eines Bildes ist. Das begegnet uns schon auch bei den 10 Geboten. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen, vor dem wir uns niederwerfen. Gott redet. Das ist eine Ureigenschaft, die am Anfang der Bibel schon dasteht und die dann auch im Neuen Testament bestätigt wird. Der Schöpfungsbericht im Neuen Testament ist sozusagen Johannes 1. Am Anfang war das Wort, nicht das Bild. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das Wort, Gott sprach, dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer ist dieses Wort? Das ist unser Herr Jesus. Er ist das Reden Gottes im Er ist die personifizierte Sprache Gottes. Gott redet. Gott redet und das ist für uns ganz wichtig. Und der Hebräerbrief greift das nochmals auf. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er in den Propheten geredet. Entschuldige, nachdem Gott ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Gott redet im Sohn. Jesus Christus ist die ultimative Sprache Gottes. Das, was er uns zu sagen hat. Die Rede Gottes, muss ich eigentlich sagen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir einen Gott haben, der redet und der uns was zu sagen hat. Wir haben keinen stummen Gott. Aber wie redet Gott? Das ist jetzt die große Frage. Und das wollen wir eigentlich immer wieder uns, das ist die große Herausforderung. Wie erfahren wir, was Gott will? Ja? Wir schauen jetzt ein bisschen ins Alte Testament wieder und dann auch in unsere Moses-Predigtreihe. Wie hat Gott sich dargestellt? Wie hat er geredet? Wenn er geredet hat, in einem Donnern und in einer finsteren Wolke und furchterregend, das war nicht unbedingt so eine erfreuliche Sache. Das Volk hat Angst gehabt, das Volk hat zu Mose gesagt, rede du mit ihm, wir warten, bis du fertig bist und dann sagst du uns das. Sie hatten eigentlich vor Gottes Reden Respekt, nicht nur Respekt, sondern Angst. Gott redet und es ist furchterregend. Gott redet aber auch durch Visionen zum Beispiel. Der Mose hat die Vision, das Bild, das Erlebnis gehabt, dass er einen brennenden Dorn dort sieht. Ja? Also, ich will nicht sagen, dass er das sich eingebildet hat, sondern das hat er so erlebt dort. Ja? Es war etwas Bildhaftes, etwas Angreifen. Ja, es war schon zum Angreifen. Es haben andere Leute Träume gehabt. Ja? Josef hat geträumt und konnte das auch dann deuten. Er hat Gottes Reden im Traum erlebt. Es gibt also Gottes Reden im Alten Testament auf furchtbare Weise, in Visionen, in Träumen, auf übernatürliche Weise, ganz klar. Aber hauptsächlich redete er verbal, durch Worte. Ja? Gott redet und es sind Worte. Warum ist das so wichtig? Es sind nicht nur irgendwelche Ideen, schöne Bilder, Gefühle, sondern es sind Worte. Mose verkündete die Worte Gottes dem Volk und er hat sie auch schriftlich festgehalten. Da steht es im 2. Mose 24, 3, das haben wir vor kurzem einmal gelesen, darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen und das gesamte Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Gott hat durch Mose geredet zum Volk. Das Volk hat gehört, hat geantwortet, ja, wir wollen das tun. Und Mose hat es aufgeschrieben. Es sind Worte, die in eine Art Vertrag gekommen sind. Es ist schriftlich festgehalten worden. Später dann haben die Propheten das verkündet, was Gott wollte, was Gott dem Volk zu sagen hatte. Und sie schrieben die Worte Gottes auch auf. Samuel zum Beispiel. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Er hat es aufgeschrieben, er hat es gesagt und aufgeschrieben. Jetzt Jeremia, ich habe nur ein paar Beispiele genommen. Fast bei jedem Prophet steht irgendwie, wie es dazu gekommen ist, dass er das von Gott gehört hat, aber auch wie es sozusagen weiter transportiert worden ist, dass wir das heute noch lesen können. So spricht der Herr, der Gott Israel, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Jeremia hat ein Buch geschrieben. Ja, was ist das Buch? Das ist ein Teil unserer Bibel. Mose hat aufgeschrieben, was Gott ihm gesagt hat. Und was ist das? Ein Teil unserer Bibel. Unseres Alten Testamentes. Und dann habe ich nochmal den Habakuk genommen. Der Herr sprach, schreib auf, was du gesehen hast, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen können alle, die vorüberlaufen. Also, Gott will, dass das, was er sagt, auch schriftlich da ist. Und was ist die Folge davon? Gott hat Menschen verwendet, durch seinen Heiligen Geist, dass er das Wort, dass die Botschaft, was er den Menschen sagen will, weitergibt und aufschreibt. Und so entstand über ca. 800 Jahre, das muss man sich vorstellen, das Alte Testament. Das ist ein langer Zeitraum. In der Zeit haben verschiedene Männer, verschiedene Menschen das aufgeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat. Und wir können es heute lesen. Gott redet. Wie redet Gott? Im Alten Testament. Und wollen wir das nicht jetzt sagen, naja, das ist alles Altes Testament, das verstehe ich nicht. Das ist nicht so wichtig, das ist schon aufgehoben. Wenn Gott redet, ist es genauso noch heute eine wichtige Botschaft für uns. Wir müssen sie halt richtig verstehen und anschauen, das werden wir dann gleich machen. Wie redet Gott heute? Wie redet Gott zu mir und zu dir? Es kann sein, dass Gott heute durch Visionen redet. In der Bibel war das auch so. Der Petrus hatte die Vision von diesem Gefäß mit lauter unreinen Tieren, die er essen sollte, was ihm natürlich als Jude sehr widersprochen hat, oder hat er sich dagegen gewehrt, aber Gott wollte ihm dadurch etwas zeigen. Oder Paulus hat einen Traum gehabt, er soll nach Mazedonien kommen. Gott redet und es sind wieder Bilder. Ja. Es kann sein, dass Gott, und es ist so, dass Gott heute noch immer redet, auch durch Träume. Und wir müssen das lernen, auch damit umzugehen. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die ein ganz besonderes Reden Gottes dargestellt. Vier Jünger sind mit Jesus auf einen Berg gegangen. Und dort hatten sie eine Erscheinung, ein Erlebnis, dass Jesus verklärt war, ganz leuchtend, hell, und er hat mit Mose und Elia, genau, und Elia dort gesprochen. Und das war für die, die dabei waren, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, etwas ganz Besonderes. Die wollten gar nicht mehr weg von dort. Und dann haben sie etwas gehört. Zuerst haben sie etwas gesehen, ein Erlebnis, ja, eine Vision, ein Ereignis, das sie ganz erstaunt hatten. Dann haben sie gehört, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Und dann war alles vorbei. Und dann mussten sie wieder hinunter in den Alltag. Gott redet durch wunderbare Begegnungen, Ereignisse. Ja, er kann und auf übernatürliche Weise auch heute noch zu uns reden. Aber das Entscheidende ist dieser Satz: Auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus sollt ihr hören. Was haben die Jünger dann gemacht? Nicht? Zuerst haben sie nichts erzählt davon, das wollten sie laut Aussage laut Auftrag von Jesus. Aber nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dann haben sie das weitergesagt und aufgeschrieben. Zumindest zwei von denen haben einen Teil der Bibel geschrieben. Ja, der Johannes und der Petrus. Petrus hat vermutlich alles dem Markus diktiert, so hat er auch das Evangelium weitervermittelt. Und so ist auch das Neue Testament durch das Zeugnis derer, die es erlebt und gehört haben, schriftlich festgehalten worden. Die Apostel und die Jünger Jesu haben Jesu Worte gehört, weitergesagt und aufgeschrieben oder aufschreiben lassen. Und so ist das Neue Testament entstanden. Das ist jetzt viel Theorie gewesen, gell? Mir geht es nur darum, dass wir wirklich verstehen, dass Gott durch sein Wort sein Reden schriftlich festgehalten hat. Und das war der Heilige Geist, der das auf wunderbare Weise gemacht hat, weil wenn man sich das vorstellt, das Alte Testament über so einen langen Zeitraum, so viele Autoren, auch das Neue Testament ist von vielen, von etlichen verschiedenen Menschen geschrieben worden, aber es ist Gottes Reden. Und das ist für uns die Grundlage. Wie redet Gott zu mir und zu dir? Der Christian sagt, Gott redet durch die Schöpfung. Das sagt er sehr oft und das stimmt. Immer wenn ich auf einem Berg stehe und es ist so schön und so weiter, dann erhebt sich das Herz. Die Himmel verkünden deine Herrlichkeit, Psalm 19. Und jeder Mensch kann an der Schöpfung erkennen, dass Gott der Herr ist. Römer 1, Vers 20. Aber viele Menschen hören das trotzdem nicht, sehen das nicht, hören das Reden nicht. Und wenn sie das sehen, geht es nicht so weit hinein, dass es zu einem Dialog kommt. Gott redet zu uns manchmal auch übernatürlich. Es gibt auch heute noch, das habe ich schon gesagt, übernatürliches Reden Gottes. Einige Beispiele habt ihr sicher auch selber erlebt. Und wir müssen einerseits vorsichtig sein, aber andererseits offen sein, dass Gott auch heute noch redet, durch Träume, dass du plötzlich etwas hörst und du weißt, das ist jetzt Gottes Reden gewesen. Oft redet Gott durch Umstände oder Ereignisse. In der Bibellesung der letzten Woche ist die Stelle von Lukas dran gewesen, wo Jesus gefragt worden ist, warum ist dieser Turm in Siloa auf die Menschen draufgefallen und sie sind umgekommen und warum hat Pilatus die Galiläer beim Opfern metzeln lassen. Das waren zwei Ereignisse, die offensichtlich zur Zeit Jesu passiert sind und die Menschen fragen natürlich, warum? Und Jesus sagt darauf, es sind nicht die waren schuldiger als die anderen, sondern es ist ein Reden Gottes. Gott will etwas damit ausdrücken. Und wenn wir, es ist schwierig, ich weiß, und ich möchte es nicht sehr leicht so leicht sagen, aber wenn wir schwierige Situationen in unserem Leben erleben, wenn irgendwas in unser Leben kommt, was uns so gar nicht passt, kann es auch Gottes Reden sein. Sind wir doch offen dafür, dass er auch durch Umstände, durch Ereignisse redet. Manchmal oder oft redet Gott durch andere Menschen. Ja, wir sollen einander ermutigen, belehren, wir sind Kolosser 3, Vers 16 steht, das werden wir heute noch einmal hören, den Vers. Wir sollen einander auch korrigieren. Manchmal redet Gott durch andere Menschen und der andere weiß es gar nicht. Habt ihr das auch schon gemerkt? Kommt jemand und sagt dir etwas, für den ist es ganz was Belangloses und plötzlich merkst du, genau das ist es. Genau das ist die Antwort auf das, was ich von Gott hören wollte. Gott redet durch den Heiligen Geist, den er in uns ausgegossen hat. Gott redet, indem du jetzt plötzlich hörst, Moment, das, was du jetzt sagst, oder das, was du jetzt denkst, oder was du jetzt tun willst, das ist nicht im Sinne des Herrn. Das haben wir doch auch schon oft erlebt, oder? Wir wollen uns aufregen. Und plötzlich sagt eine Stimme, sei ruhig, schau mal auf Jesus. Der Heilige Geist kann auf so verschiedene Weise zu uns reden, ja? Und er tut es. Aber wir dürfen ihn nicht unterdrücken. Gott redet durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, in jedem Christen. lebt Heiliger Geist. Lasst ihm den Raum, dass er reden kann. Aber meistens und am wichtigsten ist es, dass Gott durch sein Wort und die Bibel redet. Weil das ist die Grundlage. Das hat er aufgeschrieben. Warum ist die Bibel so wichtig? Warum ist die Bibel für uns so wichtig, dass wir alles auf das ausbauen? Ich bin ein Mensch, der, ja, ich bin eher nicht sehr aufregend. Es ist immer gleich, es geht so in eine Richtung und ich habe keine großen aufregenden Dinge, auch in meinem Leben. Ich habe schon aufregende Dinge in meinem Leben erlebt, aber es ist, wenn ich so zurückschaue, kein Sensationsleben. Es geht so dahin. Aber es gibt andere Menschen, die sind so richtiger Vulkan. Ja? Da geht es immer was Besonderes. Ne? Ich brauche ein bisschen einen Schub manchmal und andere brauchen die Grenzen, dass nicht plötzlich über was hinausgehen. Dass sie das Fundament, die Wahrheit, die Gott uns gibt, dann verlassen. Weil die Bibel gibt uns schon ein Fundament, auf dem wir uns bewegen, aber auch feststehen dürfen. Beides ist wichtig. Wir stehen fest auf der Bibel, aber wir dürfen uns auch in diesem Rahmen bewegen. Und wir sollen ja in Bewegung sein. Für mich ist die Bibel so wichtig, weil sie uns das objektive Fundament für unseren Glauben ist. Wenn ich jetzt ein sehr aufregendes Leben führe, dann brauche ich umso mehr einen Rahmen, damit ich nicht vor lauter Überschwang irgendwo davon gleite. Ja, die Bibel ist für uns das Fundament. Und wenn ich eher fad bin, so, ja, dann brauche ich den Heiligen Geist, der mich antreibt. Nur so als Ergänzung. Ja. Aber die Bibel ist das Fundament, ist wichtig. Weil sie ist unabhängig von meinen Stimmungen und Gefühlen. Heute habe ich mir im Gottesdienst gedacht, es ist wirklich wunderbar, dass wir Gott anbeten dürfen. Es war einfach, da bin ich froh. Dann fällt es mir leicht. Aber es gibt sicher Situationen, wo ich denke, das zipft mich eigentlich an. Ja? Dieser ganze, gibt Probleme in meinem Leben oder es gibt Probleme in der Gemeinde oder es gibt Probleme in der Weltgeschichte und so weiter. Und man sieht die negativen Sachen. Und dann, wenn ich dann jetzt sage, ich schaue nur mehr auf diese Probleme, dann sind meine Stimmungen, die mich wegdrücken von Gott. Aber ich darf, wenn ich die Bibel lese, plötzlich kann ich von dem persönlichen, subjektiven Erlebnis, von meinen Gefühlen wegkommen zu Tatsachen, die Gott aufgeschrieben hat. Die er aufgeschrieben hat. Die uns wirklich wie ein Vertrag in der Hand, die wir in der Hand haben. Das ist unabhängig von meinen Stimmungen und Gefühlen. Und ich sagte schon, dass es viele Arten gibt, wie Gott redet. Aber die Bibel ist der Maßstab für die sonstigen Reden Gottes. Wir sollen alles prüfen anhand der Bibel. Wenn jemand kommt und uns seine Offenbarungen, die ihm Gott gegeben hat, präsentiert und sagt, das hat Gott mir gezeigt und das sollte, dann sind wir aufgefordert zu schauen, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Und viele Dinge, die so in Offenbarungen verkündet werden, stehen überhaupt nicht in der Bibel drin. Ne? Das ist gefährlich. Also die Bibel ist der Maßstab für das Reden Gottes. Und das gilt auch für die Umstände, in denen die zu uns reden. Das gilt auch für die Schöpfung, die zu uns redet. Wir sollen es immer am Maßstab der Bibel überprüfen. Jetzt kommen wir zum Praktischen. Ich möchte jetzt ein paar praktische Tipps geben, wie wir mit unserem Vater im Himmel in der Bibel hören können. Und ich beginne mit dem Verstand. Wir sollen das Wort Gottes verstehen. Und es beginnt schon, ich glaube, da haben wir alle Probleme, es beginnt schon mit der Sprache. Denkt einmal darüber nach, was es für ein Segen ist, dass wir eine Bibel haben, die in Deutsch geschrieben ist. Das war vor 500 Jahren noch nicht. Ja, ein bisschen mehr als 500 Jahren hat Luther die Bibel übersetzt. Vorher haben die Leute nur in Latein lesen können und keiner hat Latein können. Die haben überhaupt nichts gewusst von Gottes Wort. Wir haben die Bibel in unserer Sprache. Und nicht jeder von uns hat die gleiche Muttersprache. Aber nehmt die Bibel in eurer Muttersprache und vielleicht auch in einer moderneren Sprache, die man leichter versteht. Das ist mein erster Tipp. Sprachlich verständlich sollen wir die Bibel lesen. Und bezüglich verschiedenen Bibelübersetzungen, da gibt es natürlich viele Meinungen darüber und so weiter, aber es gibt einfach auch gute, genaue Übertragungen und Übersetzungen, die auch in heutiger Sprache gut sind. Und das ist wichtig, dass wir das sprachlich verstehen, dass wir es auch inhaltlich verstehen. Wenn ich jetzt in der Bibel was lese, und das Erste kommt mir, das ist komisch, diese Worte, die sind ja nicht unsere Alltagsworte. Wir verstehen ja, was heißt Rechtfertigung, was heißt Gnade. Ja, das sind alles so Begriffe, die wir im Alltag sehr selten verwenden. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten und versuchen auch mit eigenen Worten das zu umschreiben, zu verstehen. Es hilft, wenn man mehr weiß über die Bibel, ist klar. Je mehr ich weiß, desto leichter verstehe ich etwas. Wenn ich ein Buch über Mathematik lese, dann ist das für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und da muss ich ganz am Anfang anfangen, die Grundregeln zu lernen. Und dann kann ich aufbauen. Ja? Also Bibelwissen ist ähnlich. Man muss beginnen, aber es ist ein bisschen wie ein Lehrbuch. Man muss auch was lernen dabei. Man muss sich Wissen aneignen. Ich weiß es nicht, ob ich euch jetzt was Blödes sage, aber die Bibel ist auch ein Lehrbuch. Und wir sollen das lernen. Wir sollen das sicher ist gut, wenn wir es auswendig lernen, aber ich sage nicht, ihr müsst die Bibel auswendig lernen, aber ihr sollt auch das, was drinnen vorkommt, die Geschichten und die Aussagen, das, was Gott gesagt hat und aufschreiben hat lassen, so verstehen, dass ihr es auch wiedergeben könnt. Und die Zusammenhänge. Die Zusammenhänge sind sehr wichtig. Nicht, dass man nur auf sich Dinge herausnimmt, sondern das Ganze versteht. Und dass Dinge, die man jetzt im Alten Testament liest, dass man die übers Neue Testament erklärt und umgekehrt und so. Aber das ist schon schwierig dann. Man kann das Schritt für Schritt lernen. Und das ist immerhin eine Sache, die ein bisschen mit unserem Denken zusammenhängt, mit unserem Verstand. Aber es gibt da eine Gefahr. Die Gefahr für die Leute, die nur mit dem Verstand an die Bibel gehen, ist, dass sie Schriftgelehrte werden. Die wissen alles genauestens. Die wissen sogar, wann Jesus wiederkommt. Ironisch gesagt. Aber du merkst nichts in ihrem Leben. Und es kommt, und der Charakter, das Wesen des Bibellesers wird davon nicht betroffen. Und mir fällt eigentlich auf, dass Jesus gerade diese Leute ganz hart immer angegriffen hat. Die alles wussten, aber das Gegenteil gemacht haben. Also, wenn wir nur mit dem Verstand an die Bibel gehen, dann könnte die Gefahr entstehen, dass wir Schriftgelehrte im Sinne von Jesus im Neuen Testament werden. Die zweite Seite ist, lies die Bibel mit dem Herz. Mit dem, da meine ich nicht das organische Herz, sondern das Innere, die Seele. Nimm es persönlich. Was sagt mir das? Wie stelle ich mich dazu? Sei ehrlich. Wenn ich die Bergpredigt lese, die kann ich analysieren, da kann ich die Worte, kann nachzählen, wie oft glückselig und vorkommt und kann nachzählen, was Jesus alles für Gebote aus dem Alten Testament nimmt und sie dann neu interpretiert. Und das kann man alles, da kann man eine wunderbare Predigt drüber machen. Aber wenn du es ehrlich liest, dann wirst du betroffen. Weil das sagt Jesus genau das, was in unserem Herzen sich abspielt. Lies die Bibel ehrlich, praktisch. Ja, nicht theoretisch, was alles sein wird und könnte und so weiter, sondern was ist heute praktisch dran? Geistlich habe ich halt nur hingeschrieben. Ich meine, es geht nicht nur um das Wissen, sondern um das Verinnerlichen und das Prägen des Charakters. Aber auch hier, und wenn wir nur so die Bibel lesen, gibt es eine Gefahr. Wenn ich die Bibel lese und sofort, was sagt mir das? Und sofort alles auf mich beziehe, ja? Und sofort heraus lese, das heißt es für mich, dass ich heute statt nach Bruck nach Kapfenberg gehen soll oder, ja, oder dass ich heute in eine andere Gemeinde gehen soll. Und man kann so viel aus der Bibel herauslesen, wenn man sie einfach so nimmt, und dass es auch zu einer gewissen Schwärmerei führen kann. Ja? Das gehört beides zusammen. Der Verstand, das Wissen und das Herz, die Seele, die persönliche Beziehung. Lesen wir die Bibel so, und jetzt versuche ich es noch praktischer zu machen, dann bin ich schon fertig. Bibel lesen praktisch. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie lesen wir die Bibel? Und was ist nicht so gut und was ist besser? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nur die Lieblingsstellen. Na, ich lese am liebsten die Evangelien, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal das Johannesevangelium, manchmal Lukas. Jetzt ist Lukas sogar dran gewesen, auch wieder. Das erbaut, ja. Da sieht man Jesus und so weiter. Aber nur die Lieblingsstellen lesen, das ist gefährlich. Weil die Bibel besteht aus sehr vielen Stellen, die mir nicht so genehm sind. Und wenn Gott was in mein Leben bewirken will, wenn er was sagt, dann möchte er das auch ansprechen, und das macht er mit einer Stelle, die mir nicht so angenehm ist. Deshalb ist es hilfreich, ich würde sogar sagen notwendig, fortlaufende Bibellese zu machen. Zum Beispiel einen Bibelleseplan. Ja? Gibt es haufenweise im Internet. Damaris hat uns was im Jänner empfohlen. Über den Bibellesebund kriegst du das und so weiter. Dass man wirklich alles einmal liest. Ja, man kann auch die Stammbäume sind im Alten und im Neuen Testament, haben einen geistlichen Inhalt, aber da kann man auch, man liest es halt einfach, und vielleicht redet Gott auch dadurch. Ich glaube auch, dass er dadurch reden kann. Aber dass man nicht, ach, das brauche ich nicht, das will ich nicht hören. Weil du schmeißt Dinge weg, die Gott dir sagen will. Und wie schade ist, wenn wir die Botschaft, die Gott mir sagt, nicht hören. Ein anderes Thema, häppchenweise lesen. Also die Losungen sind Häppchen. Die sind gut, ja. Häppchen sind auch gut. Ein gutes Stückchen, wie sagt man da, wenn man das groß aus der Küche, ein kleines Häppchen, das ist gut. aber es kommt eine Speise nachher, es kommt ein Menü nachher. Also nicht nur das Häppchen essen. Immer nur ein winziges bisschen essen. Die Bibel ist ja auch das Wort Gottes, das wir essen, ja? Also das Brot Gottes. Das ist zu wenig. Du sollst den Zusammenhang kennen. Also das Umfeld. Wenn ich jetzt einen Bibelvers herausnehme, ja, und den allein lese und den Zusammenhang nicht, dann kann ich ganz schön daneben liegen. Ja. Mir ist aufgefallen, diese Monatskalender, die wir auch da haben immer wieder, die sind eigentlich jetzt schon ziemlich so, dass sie Lieblingsstellen bringen, immer so liebliche Bibelverse ohne Zusammenhang. Irgendwie ist es zu wenig. Wir haben auch so ein Zuhause. Aber das ist nicht Bibellesen. Ich rede jetzt nicht von den fortlaufenden Kalendern, sondern die nur einmal im Monat einen Spruch haben. Ja. Ein nächstes Problem ist, wenn ich die Bibel aufschlage und lese und dann sage ich, und was sagt das Kommentar? Der Kommentar dazu, was sagt der dazu? Also wir stürzen uns gleich auf die Interpretation, die durch andere Menschen geschieht. Die Bibel muss kommentiert werden, das ist richtig, das ist gut so, aber die Bibel redet zuerst zu dir und mach einmal deinen eigenen Kommentar. Ja, tu einmal selbst drüber nachdenken, nicht gleich lesen, was andere sagen. Es ist gut, Andachtsbücher sind gut und es kommen viele, viele neue Anregungen dazu, aber probier es einmal selber nachdenken und fragen, was meint die Bibel, was meint Gott, der jetzt redet, mit dieser Aussage, mit diesem Text. Was will er sagen? Versuch es mal mit eigenen Worten wiederzugeben. Und frag dann, ja, ich verstehe es nicht, meint er das, warum könnte das und das und das sein? Fragen ist überhaupt das Wichtigste, Fragen an die Bibel stellen. Wir werden nicht immer Antworten finden, ist klar, aber darauf komme ich noch. Ein weiterer Fehler ist, geht mir auch so, und das merke ich auch in Bibelstunden und so weiter, wenn man die Bibel liest und sofort sagt, was heißt das für uns? Und gleich sofort an sich, man hat noch gar nicht drüber nachgedacht, was es überhaupt, was da steht. Sondern, und da kommst du gleich wieder in die alten Denkweisen hinein. Sofort, das habe ich gelesen, kenne ich ja schon, das heißt das, und es kommt nichts Neues mehr. Ich glaube, dass die Bibel jedes Mal, wenn wir uns ehrlich damit auseinandersetzen, ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Also bei der letzten Bibelstunde, das muss ich jetzt sagen, wir haben über das Gebet gesprochen und dann war es so, dass wir über das Vaterunser noch zum Abschluss, die Teile des Vaterunsers. Und mir ist aufgefallen, das erste Mal, dass es ganz verschiedene Meinungen über die Aussage, dein Reich komme, gibt. Nämlich die meisten haben gesagt, das ist eine Feststellung. Und andere haben gesagt, nein, das ist eine Bitte. Aha, da muss man drüber nachdenken. Ist vielleicht jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, auch nicht so, dass ich das mitkriege, aber das hat mich erstaunt, weil ich habe das immer als eine Feststellung gelesen. Aber ich kann es auch bitten. Es ist ein Gebet, eine Bitte. Nicht nur, ich preise Gott dafür, sondern dass er mal kommt, ich bitte, dass er kommt. Und dann hat das Konsequenzen. Also nicht sofort in die eingefahrenen Bahnen denken, sondern zuerst verstehen, dann anwenden. Zuerst verstehen, was da steht. Und dann erst nachfragen, was bedeutet das für mich. Du musst zuerst verstehen, was es damals, vor 2000 Jahren bedeutet hat, dass Jesus das und das gesagt hat und getan hat. Und dann kannst du es für heute auch verstehen. Ein anderer Fehler ist, dass wir immer an die anderen denken, wenn wir die Bibel lesen. Das sollen die anderen hören. Na, wir haben, das war schon früher, in unseren Bibelstunden, da habe ich das festgestellt, das war aber schon nicht die jetzigen, dass wir immer darüber gesprochen haben, wie wunderbar das Wort ist und so weiter, und dass immer der Ton war, das müssten eigentlich die anderen hören, die nicht da sind. Aber wir haben nicht auf uns selber geschaut. Ja? Das ist gefährlich. Du musst nicht an die anderen denken, wenn du in der Bibel liest, das muss jetzt mein, das muss ich das nächste Mal meiner Frau um die Ohren weitersagen. Ja? Nein, zu dir redet Gott zuerst. Auch wir, die wir da predigen, wir sind in der Gefahr, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns vorbereiten, dass wir an die anderen denken. Das muss ich Ihnen jetzt eine sagen, so richtig. Nein, Gott redet zuerst zu mir. Und das, was ich da sage, muss ich an mich selber richten lassen. Noch eine Gefahr ist, dass man die Stelle eh kennt und das gleich übergeht und überblättert. Also, da gibt es einen Tipp. Mir hilft es manchmal, ganz andere Übersetzungen zu verwenden. Also wenn ich plötzlich eine bekannte Bibelstelle in einer neuen Übersetzung lese, dann spricht mir das an. Oder in einer anderen Sprache, sofern ich andere Sprachen kann. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die der Reinhard Fabian erzählt hat. Das ist ein Freund von mir, der bei den Gideons gearbeitet hat oder dabei war oder noch ist auch. Die haben damals dem damaligen Bundespräsidenten Kirchschläger eine Gideonsbibel geschenkt. Und er war sehr erfreut drüber und hat gesagt, das freut mich und so weiter. Ich lese auch diese Gideonsbibel, wenn ich auf meinen Dienstreisen bin, weil in den Hotels liegen die ja meistens auf, dann lese ich sie in Englisch. Und wissen Sie, das ist für mich ein ganz neues Erlebnis des Wortes Gottes, weil ich es anders höre in der anderen Sprache. Ja? Also selbst und Kirchschläger war ein, er war Katholik, aber er war ein Mensch, der auf Gottes Wort gehört hat. Ja? Und das ist ein schönes Zeugnis. Lies einmal die Bibel in einer anderen Sprache, wenn du eine andere Sprache kannst, oder lies es in einer anderen Übersetzung zumindest. Dann kommen nicht immer diese eingefahrenen Gedanken. Die letzte Gefahr, das ist das Alleinebrüten. Ich bin ein Mensch, der gern zu Hause sitzt und studiert und so weiter, aber die wirklichen Erkenntnisse oder die wirklich ergreifenden Dinge in der Bibel erfahre ich, wenn ich mit anderen in der Bibel lese. Das Alleinbrüten kann zu Schriftgelehrten führen. Die werden immer so Spezialgelehrte, die alles allein wissen, aber die nicht in der Gemeinschaft die Bibel erleben. Die Bibel in der Gemeinschaft lesen ist ein ganz, ganz wichtiger Ding, ganz, ganz wichtiger Faktor. So, Herausforderungen für mich und für dich praktisch. Wir haben ja gesagt, wir machen jedes Mal auch ganz praktische Fragen oder Anregungen. Nimm dir vor, täglich einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Wie immer das jetzt passiert. Ein Kapitel, zwei Kapitel oder noch ein Plan. Aber kontinuierlich, nicht häppchenweise, nicht nur ein Teil. Und dann versuch, das, was du gelesen hast, jemand anderen mit eigenen Worten zu erzählen. Dann hast du es verstanden, wenn du es erzählen kannst. Und du hast etwas gemacht, hast das weitergesagt auch. Das ist eine Herausforderung. Und es kann ja sein, dass wir Fragen haben zu dem Text. Dann wende dich an jemanden in der Gemeinde. Frag irgendjemanden. Was meinst du darüber? Also der Fritz ist da für mich ein Vorbild. Der kommt wirklich immer wieder nach dem Gottesdienst und sagt, das hast du oder das habt ihr gesagt, wie ist es jetzt? Weil ich verstehe das auch oder anders und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Nicht, wenn wir Fragen haben, sollen wir darüber reden. Und dann hätte ich noch eine Anregung. Besuche die Bibelstunde. Ist wirklich, und das ist nicht deshalb, weil ich sie manchmal mache, sondern weil es wirklich ein Ort ist, wo eine Zeit ist, wo man gemeinsam in Gottes Wort schürft und Gottes Reden erlebt. Ich möchte mit Kolosser 3, Vers 16 schließen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und damit es nicht nur im Kopf alles passiert, steht auch noch mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Das gehört auch dazu. Amen.